Ja, also ich bin begeistert von unserem Gott. Halleluja. Dieses letzte Lied, das ergreift mich immer so, wenn ich, das ist ein uraltes Lied, 1977 wurde es, glaube ich, geschrieben, und es zeigt einfach so die Psalmtexte, die da Gottes Herrlichkeit preisen. Eines Tages wird das der Fall sein, und einen Teil vorher haben wir gesehen, dass es sehr bald sein könnte. Und wir kommen in die heiße Phase. Es ist nicht nur draußen heiß, sondern auch im Weltgeschehen, und wir leben in einer interessanten Zeit. Wir brauchen keine Angst zu haben, solange wir uns an Gott halten. Das ist das Wunderbare daran. Ja, heute eine Predigt über die Geistesgaben, die Geistesgeschenke, wie man auch sagen kann. Zuerst müssen wir mal verstehen, in welchem Kontext dieser Text überhaupt geschrieben wurde, wo es um die Geistesgaben geht. Weiß jemand, wo das geschrieben steht, so die Thematik Geistesgaben?
Epheser?
Nein, nicht ganz. Also, das hat auch etwas drin, ja. Aber die zwei Hauptkapitel, die sind 1. Korinther 12, ja, und 1. Korinther 14. Okay? Und also wenn du ein Buch über Geistesgaben kaufst, dann erwartest du ja normalerweise, dass der Inhalt von den Geistesgaben handelt. Ja. Aber Paulus hat hier kein Buch geschrieben, sondern einen Brief. Und dieser Brief ist eine Antwort auf einen früheren Brief, der von den Korinthern an Paulus geschrieben wurde, weil Paulus ihnen schon vorher einen Brief geschrieben hat. Also ziemlich weit zurück. Und diesen ersten Brief haben wir nicht, aber wir wissen zumindest, dass es da um sexuelle Unmoral ging, denn er schreibt in unserem 1. Korinther Kapitel 5, Vers 9, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit Unzüchtigen. Also hier schon ein Hinweis, es gab einen früheren Brief. Also haben wir hier einen Brief, den wir den 1. Korintherbrief nennen. Und der ist eine Antwort auf eine Antwort eines früheren Briefes. Und deshalb wirkt der Brief hier auch etwas durcheinander. Also nicht ganz so klar, wie ein Buch strukturiert. Es ist wie wenn du nur eine Seite eines Telefongesprächs mithörst. Oder? Also Pizza, nein, das brauchst du nicht. Donnerstag, der kleine Blaue, 45, also der Zoo ist heute geschlossen. Das macht irgendwie keinen Sinn, oder? Wenn man die andere Seite nicht hört. Also unser Brief besteht aus solchen Teilinformationen oder Antworten. Und da muss man eben einfach auch noch dazu denken, was denn vorher geschrieben sein konnte. Jawohl, jetzt ist es gegangen. Gut. Also es geht in dem Brief grundsätzlich, so um mal eine Übersicht zu haben, um Streitereien in der Gemeinde, um Götzendienst, wie man sich in der Gemeinde benehmen soll, inklusive Abendmahl. Und dann spricht er eben zwei Kapitel lang über die Gaben des Geistes und schließlich über die Auferstehung der Gläubigen. Und das ist natürlich wieder ein Thema, das uns begeistert, weil es hat etwas mit unserer Zukunft zu tun. Ja, alle diese Dinge sind entweder Einzelantworten oder aber es sind Ausführungen, die letztlich alle mit einem großen Gesamtthema zu tun haben. Und als Leser des ganzen Korintherbriefes erhalten wir eine kleine Ahnung, was dieser ganz Gesamtinhalt sein könnte. Wir finden es auch in diesem 12. Kapitel, das wir heute etwas anschauen, wo es um die Geschenke oder die Gaben des Heiligen Geistes geht. Und dieses Gesamtthema, das ich kann es schon mal vorwegnehmen, das ist die Einheit. Die Einheit in der Gemeinde, die Einheit im Heiligen Geist. Wer an Jesus glaubt, der ist in diesen einen Leib eingefügt. Und du kannst hingehen, wo du willst auf der Welt. Einmal war ich, nein, das war eine Geschichte, doch, ich war das selbst auch mal. Ich kenne so viele Geschichten aufeinander, muss ich aufpassen, dass ich nicht eine als meine nehme, die nicht meine war. Aber ich war mal in einem Flughafen und da musste ich jemanden treffen. Ich hatte keine Ahnung, ich wusste einfach, dass der von der Kirche war. Da stand ich da und sagte Halleluja, Halleluja, Halleluja. Plötzlich kam einer zu mir und sagte, Halleluja, bist du der so und so? Da haben wir uns gefunden. Jawohl, es ist herrlich. Ja, gut, Einheit im Heiligen Geist. Also beginnen wir mal mit Vers 1. Da steht im 12. Kapitel im 1. Korinther, Auch über die Wirkungen des Geistes will ich euch, liebe Geschwister, nicht im Unklaren lassen. Und das ist ja immer so schön, wenn Paulus sagt, ja, ich will euch nicht im Ungewissen lassen. Das heißt mit anderen Worten, hey, ihr habt keine Ahnung, ihr seid unwissend, aber ich sage es euch jetzt. Und das ist so hilfreich, wenn er uns dann die Erklärung gibt. Und hier steht ja auch über die Wirkungen des Geistes. Also das Wort für Geistesgaben im Griechischen ist nicht irgendwie Gaben, sondern Charis. Und Charis besteht auch aus, wird auch mit Gnade übersetzt. Also dieses Wort wird in der Bibel auch benutzt, wenn es uns um unsere Erlösung in Jesus Christus geht am Kreuz. Da ist es das Wort Charis. Selbe Wort hier. Okay, dann Vers 2 bis 3. Ihr wart ja auch einmal Ungläubige und habt den Götzen gedient. Aber niemand kann durch Gottes Geist reden und sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand ohne den Heiligen Geist sagen, dass Jesus der Herr ist. Ja. Nun, wir wissen nicht genau, was Paulus eben veranlasste, diese Worte genauso zu schreiben. Aber was wir sehen, ist eine Sache, die ihm absolut wichtig war. Wenn der Heilige Geist am Werk ist, dann gibt er immer alle Ehre Jesus. Das ist auch für uns wichtig zu verstehen. Wann immer wir über die Gaben des Heiligen Geistes reden, es geht immer darum, Jesus zu verherrlichen. Der Heilige Geist enthüllt uns Jesus. Der Heilige Geist verehrt Jesus. Der Heilige Geist ist es, der uns die Liebe zu Jesus entfacht. Der Heilige Geist, also wenn du in einem Gottesdienst bist und es geht nicht um Jesus, dann ist der Heilige Geist nicht involviert, kann ich dir gerade sagen. Du kannst manche Kirche Land auf, Land ab besuchen, egal was außen angeschrieben ist. Wenn es nicht um Jesus geht, ist der Heilige Geist auch nicht da. Und zu viele Menschen laufen in Kirchen, leer vom Heiligen Geist, vielleicht gefüllt mit Menschen, um sich Dinge anzuhören, die überhaupt nichts mit ihrer Erlösung, mit ihrem Seelenheil zu tun haben. Und dabei wissen sie gar nicht, es gibt es tatsächlich, weil es ihnen nicht verkündigt wird. Denn wie können sie glauben, ohne dass sie es verkündigt bekommen, sagt Paulus. Es ist wichtig, dass wir über Jesus sprechen. Und der Heilige Geist bestätigt das in unserem Herzen und sagt, das ist es, das brauchst du. Genau. Okay. Vers 4 bis 6, da steht, ja, ich lese mal den Text. Nun gibt es verschiedene Zuteilungen an geistlichen Gaben, doch nur ein und denselben Geist. Es gibt verschiedene Dienste, doch nur ein und denselben Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, doch nur ein und denselben Gott, der alles in allen bewirkt. Merkst du etwas? Ein und derselbe Geist, ein und derselbe Herr, ein und derselbe Gott. Hier ist die gesamte Dreieinigkeit am Werk. Weshalb? Weil es hier nicht um Gaben geht in diesem Text, sondern eben um Christus, wie ich es gesagt habe. Und dass die Gaben ihn ehren sollen. Alles geschieht zur Ehre Jesus, weil er ist der Name, der über alle Namen ist. Und in dessen Namen eines Tages sich jedes Knie beugen wird und jede Zunge bekennen wird. Ob gläubig oder ungläubig, spielt absolut keine Rolle. Es ist nicht diskutierbar. Jesus ist der Herr. Und es ist besser, wenn wir unsere Entscheidung für ihn heute schon treffen. Okay, zuerst mal nun zu den Gaben. Eben das Wort Charis, das bezeichnet Gnade, aber auch die Gaben. Gaben sind also nicht ein Verdienst für besonders gutes Christsein, sondern Geschenke, die uns Gott aus Gnade gibt. Das sind Gnadengeschenke. In den Versen 8 bis 11, da sehen wir eine ganze Liste von Gaben. Da kommen Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, Glauben, Heilung von Kranken, Wunderwirken, Prophetie. Das war ganz interessant. In der letzten Woche habe ich zweimal, heute Morgen inklusive, als ich gepredigt habe im Berner Oberland irgendwo, hat mich der Heilige Geist plötzlich unterbrochen und gesagt, sag diesem jungen Mann in der ersten Reihe da etwas. Und er gab mir einen Ausspruch und ich habe ihm den gegeben. Mitten in der Predigt, habe die Predigt unterbrochen, zu ihm gesprochen und gesagt, Gott sagt zu dir. Ich habe nicht alles gesagt, weil es die Gemeinde nicht alles hören musste, Aber nachher habe ich es ihm dann noch speziell gesagt, als nur er und seine Mutter dabei waren. Und es war ein hundertprozentiger Treffer. Er hat gesagt, hey, das hat mir genau vor einer Woche schon jemand gesagt. Und ich konnte das nicht wissen. Geistesgaben funktionieren einfach so, wenn Gott es gibt, dann gibt er es und dann, voilà. Das zweite Mal jetzt innerhalb von ein paar Tagen ist es so geschehen. Ja, Prophetie, Unterscheidung der Geister, Zungenreden, Auslegung, all diese Dinge, die werden hier aufgezählt und die werden jedem nach Gottes Entscheidung zugeteilt. Und hier kommt etwas Wichtiges. Jedem bedeutet nicht dem Pastor. Jedem bedeutet auch nicht dem Leitungsteam. Jedem bedeutet, und ich habe das Wort nachgeschaut, jedem bedeutet jedem. Und das ist genau der Punkt, den Paulus hier in den nächsten Versen seinen Lesern regelrecht einhämmert. Vers 12 bis 13, denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht aus vielen Teilen, aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Organismus, den einen Leib. So ist es auch bei Christus, denn wir sind alle durch den einen Geist zum einzigen Leib eingegliedert und mit dem einen Geist getränkt worden. Und da geht er weiter. Juden und Nichtjuden, Sklaven und freie Bürger. Und die Liste könnte noch beliebig weitergeführt werden. Wir müssen verstehen, dass zur Zeit, als Paulus diesen Brief schrieb, 2/3 der Menschen im Römischen Reich Sklaven waren. Im Alten Testament war es ganz klar, Mose hatte den Geist Gottes, das ist unbestritten, Elia hatte den Geist Gottes, alle anderen nicht, und alle folgten diesen Männern. Und da gab es noch andere Leute. Es gab auch Frauen wie Miriam oder Deborah. Aber grundsätzlich, wenn man damit rechnen konnte, dass Gott einen gebrauchen wollte, dann gab es nur eine Art von Mensch, die dafür qualifiziert war. Man musste Jude sein, und zwar männlich und im Erwachsenenalter. Dann konnte man von Gott gebraucht werden, mit Ausnahmen. Und das hat auch die frühe Kirche geprägt. Und das prägt die Kirche in unserer Welt, in unserem Land bis heute. Die Gemeinde Jesu hat sich da über die Jahrhunderte schon etwas falsch einparkiert. Das muss ich auch über uns sagen. Wir gehören auch dazu. Normalerweise, auch bei uns läuft es so ab, wie es jetzt abläuft, oder? Einer spricht und die anderen sitzen da. Ja, der Pastor ist zuständig. Braucht jemand Seelsorge? Der Pastor macht es. Eine Offenbarung aus dem Wort Gottes? Der Pastor macht es. Braucht jemand Gebet und Ermutigung? Ja, der Pastor macht es. Braucht jemand Heilung? Oh, der Pastor betet für dich. Der Pastor macht es. Braucht jemand eine Prophetie, ein Wort der Weisheit? Oder? Ja, der Pastor macht es. Hat jemand eine Zungenrede, aber keine Auslegung, dürft dreimal raten, der Pastor macht es. Und das war über Jahrhunderte das vorherrschende Denken. Das ist aber nicht das, was die Bibel sagt. Da müssen wir auch selbstkritisch über die Bücher gehen. Es gab noch keine Sklavenbefreiungsbewegung, Gleichstellung, Meinungsfreiheit und alles dergleichen. Das war noch viel zu weit weg in der Zukunft. Aber es gab die Privilegierten und es gab das niedrige Volk, Proletariat oder so. Nun hat Paulus hier die absolute Revolution gebracht, die seiner Zeit Jahrhunderte voraus war. Er sagte, wir sind alle mit dem einen Geist, dem Geist Gottes, in den einen Leib eingegliedert worden und mit dem einen Geist getränkt worden. Alle. Das ist absolut revolutionär. Sklaven, Freie, Frauen, Männer, Junge, Alte, Gebildete, Ungebildete. Alle Menschen sind gleich am Fuß des Kreuzes. Es gibt keinen Unterschied. Und wann hat das alles begonnen? An Pfingsten. Ja, wir wissen, weshalb wir Pfingsten feiern. Der Heilige Geist wurde ausgegossen, wie es Joel im Alten Testament schon Jahrhunderte vorher sagte, auf alles Fleisch. Also nicht auf das Steak, das wir essen, sondern damit meint er auf jeden Menschen, nicht nur auf Besondere. den folgenden Versen 14 bis 27, die lese ich jetzt nicht, aber da geht es nicht darum, dass du drei Gaben hast und jemand anders hat fünf Gaben und somit ist der andere besser als du. Ja, und der Pastor, der hat sowieso alle neun, oder? Nein, es geht überhaupt nicht darum. Niemand in der Gemeinde, in Leib Jesu, kann alles oder braucht niemanden sonst. Niemand ist perfekt, auch nicht der Pastor. Es gibt keine Perfektion. Ich habe meine Fehler genauso wie jeder von euch. Entschuldigung, ich will euch nicht zu nahe treten, aber ja, wir sind alle im gleichen Boot. Wir brauchen einander für die Gemeinde. Ihr braucht mich, ich brauche euch. Und wenn wir so unterschiedlich sind, dann ist es kein Stein des Anstoßes, sondern es ist die nötige Ergänzung, die wir brauchen. Kein Glied kann zum anderen sagen, ich brauche dich nicht. Vers 21, da steht es ja, das Auge kann doch nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht und der Kopf nicht zu den Füßen, ich verzichte auf euch. Im Gegenteil, gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unentbehrlich. Ja, und dann geht die Liste in den folgenden Versen noch weiter, 28 bis 31. Da werden Apostel genannt, Gemeindegründer, Leute mit Vision und die von Gott gehört haben und etwas umsetzen. Da werden Propheten genannt, Menschen, die von Gott her hören und das direkt weitersagen und das kann Feuer entfachen in den Menschen. Lehrer. Ich denke, da reihe ich mich irgendwo ein, sagen die Leute zumindest. Wunderwirker, ja, darauf warten wir noch, oder? Gaben der Krankenheilung, wir haben hier schon wunderbare Krankenheilungen erlebt, die wirklich von Gott sind. Gaben zum Helfen, ja, die kennen wir. Gaben der Administration, Gaben der Zungenrede. Ja, da wird einiges genannt, aber ich finde es so interessant, dass zum Beispiel die Gabe des Helfens gleich nach der Gabe der Heilung von Kranken steht. So vom Stellenwert her ist das sehr interessant. Wer ist besser angesehen in der Gemeinde? Jemand, der Kranken die Hände auflegt und dann werden sie geheilt? Haben wir übrigens schon erlebt. Oder jemand, der den Tisch aufräumt? Die Deko macht, die Stühle hinstellt, die Technik macht oder am Boden sitzt. Martin, darf ich dich kurz nach vorne bitten? Du sagtest doch etwas über Technik und so. Ja, wie du das so empfindest. Ich weiß nicht, wo das Mikrofon ist dort. Kannst du da mal kurz etwas darüber sagen? Weshalb machst du Technik?
Genau, also ich habe begonnen bei 8, 9 Jahren habe ich mit der Technik begonnen, nicht hier im Oikos, das gab es noch nicht, sondern in der Vineyard. Und bin da so hineingerutscht, so ganz leicht, wie sagt man, ich habe gewisse Vorkenntnisse gehabt und deshalb habe ich da gerne mitgeholfen. Aber es war jedes Mal, wie sagt man so schön, ein Krampf, ein richtiger Krampf am Sonntag. Ich musste alles aufbauen, also ich musste es nicht alleine, aber vielfach waren wir nur zu zweit. Dann das Ganze einstellen, dann das Ganze am Schluss wieder abbauen. Und das war schon etwas anstrengend, meistens noch verladen ins Auto und dann irgendwo zu jemandem nach Hause in den Keller bringen. Ja, da war halt der Sonntag jetzt eher etwas anstrengend. Und mit der Zeit ging mir das etwas an die Substanz. Und ich merkte, wie ich immer so aggressiv wurde. Ich wollte perfektionistisch sein, ich wollte es besser, ich wollte hier. Irgendwas störte mich in mir. Und dann irgendwann kam Gott zu mir und sagte, hey, es reicht. Es reicht. Du machst das für mich. Du musst nicht perfekt sein, du machst das nur für mich. Und ich wurde ruhig, ich wurde erfüllt und der Sonntag wurde trotz der Arbeit zu einem der schönsten Tage in der Woche oder zu dem schönsten Tag in der Woche. Ich konnte die Technik machen und ich war danach erfüllt von Gottes Geist.
Halleluja. Als Martin mir das mal gesagt hat, hat er gesagt, Da erkannte ich, dass mein Dienst auch eine Geistesgabe ist. Gell? Jawohl. Ja, natürlich wollen alle die höheren Gaben wie Krankenheilung, oder? Aber genau das ist doch der Punkt, den Paulus hier macht. Jede Gabe ist genauso wichtig wie jede andere Gabe. Gabe der Administration, Gabe des Helfens, Gabe der Prophetie, des Lehrens, der Musik. Jede Gabe ist so wichtig. Und ich finde es interessant, ich habe so viele Bibelübersetzungen konsultiert und es gibt nur eine einzige, die den Vers 31 so übersetzt hat, wie es meiner Ansicht nach richtig ist. In jeder anderen Übersetzung steht ungefähr folgender Text: Strebt aber nach den größeren Gaben. Bemüht euch um die größeren Gaben. Kämpft darum. Kämpft, jawohl, bemüht euch, strebt danach. Aber das ganze Kapitel vorher spricht er darüber, dass es nicht größere und kleinere Gaben gibt, sondern dass eben alles Gaben des Geistes sind. Und so also sollte der Satz mit den größeren Gaben nicht als Befehl dastehen. Es gibt nämlich keine Befehls- oder Ausrufezeichen oder Fragezeichen im griechischen Text, wo die Bibel davon übersetzt wurde, sondern als Frage, wie die Sätze vorher, dann klingt das etwa so. Sind denn alle Apostel? Sind sie alle Propheten? Sind sie alle Lehrer? Haben sie alle die Kraft, Wunder zu tun? Haben sie alle Gaben, gesund zu machen? Reden sie alle in Zungen? Können sie alle auslegen? Ah, und ihr bemüht euch also um die größeren Gaben. Macht irgendwie mehr Sinn, oder? Und dann fährt er weiter. Dann zeige ich euch einen noch viel besseren Weg. Und jetzt kommt das Kaboom. Jetzt kommt der Höhepunkt, nämlich Kapitel 13. Die Geistesgaben sind in Kapitel 12 und Kapitel 14 beschrieben. Und mittendrin steht ein völlig anderes Kapitel. Wer weiß, was im 1. Korinther 13 steht? Was steht da? Das Hohelied der Liebe, genau. Das Wichtigste ist die Liebe. Und warum steht dieses Kapitel genau zwischen den Gaben des Geistes? Weil es Paulus bei dem ganzen Gerede über Geistesgaben eigentlich nur genau darum geht, dass alles in Liebe geschehen soll. Lesen wir mal die ersten drei Verse des Kapitels. Da steht, wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Also die Zungenrede wird erwähnt. Wenn ich prophetisch reden könnte, zweitens, und wüsste alle Geheimnisse, drittens, und alle Erkenntnis, viertens, und allen Glauben hätte, fünftens, sodass ich Berge versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz den Armen gäbe, sechstens, die Barmherzigkeitsgabe. Und wenn ich mich selbst aufopferte, um berühmt oder auch verbrannt zu werden, aber keine Liebe hätte, dann nützt es mir nichts. Also warum geht es die ganze Liste der Geistesgaben durch, aber alles muss in der Liebe geschehen. Also nicht, wow, ich habe im Fall diese Gabe, ich bin dann gut. Ja. Die ist wichtiger als deine Gabe. Schau mal her, was ich alles kann und so. Nein, es geht überhaupt nicht um das. Hier geht es um die Gaben der Zungenrede, der Prophetie, der Erkenntnis, des Glaubens und der Großzügigkeit. Wenn diese Dinge geschehen, sind es zwar gut, aber eine Qualität müssen diese Gaben erfüllen und das ist die Liebe. In 1. Korinther 12, 7 steht, dass die Gaben gegeben sind nicht für dich, sondern um der Gemeinde zu dienen. Sie sind für die anderen da, nicht für dich. Jesus ist unser bestes Beispiel dafür. Er nahm seine Kleider ab und wickelte ein Tuch um seine Hüften und dann wusch er die Füße seiner Jünger. So sieht biblischer Dienst aus, so sieht biblische Leiterschaft aus. Was haben wir mit den Gaben des Geistes getan? Ich muss da etwas weiter greifen als bloß auf uns. Viele Christen haben sie missbraucht. Wir benutzen sie, um uns von anderen abzugrenzen, die das eben nicht so sehen. und nicht daran glauben. Aber es geht nicht darum, andere zu beeindrucken, dass du begabt bist. Das ist nicht Liebe. Wir brauchen die Gaben, um einander zu dienen. Das ist Liebe. Wenn alle die Gabe der Evangelisation hätten und viele Menschen zum Glauben kämen, wer würde sie im Glauben unterweisen und weiterführen? Wenn alle Hirtengaben hätten, wer würde evangelisieren? Wenn alle Lehrbegabungen hätten, wer würde zuhören und profitieren? Wir brauchen einander. Es geht nicht ohne dich. Und hier noch ein kleiner Einschub zum Thema Evangelisation. Manchmal denken wir, ja, es ist alles so von uns abhängig. Im Norden Europas ist im Moment eine Bewegung in Gang. In Finnland, ist es so, dass alle Jungs zwischen 14 und 15 Jahren mal durchgecheckt worden sind und 60% dieser Jungs sagen, sie glauben an, haben einen persönlichen Glauben an Jesus. 60% vom ganzen Land, Halleluja. Bei den Mädchen sind es nur 50% und die Finnen, die Christen fragen sich, was ist mit den Mädchen los? Ja, und in England, in den letzten 12 Monaten wurden 80% mehr Bibeln verkauft als in den 12 Monaten vorher. Da ist etwas am Geschehen. Da kommen Jungen zum Glauben. Wir haben gerade eine Geschichte gehört von zwei Jungs, die kamen zum Glauben und haben herausgefunden mit YouTube-Filmen, man als Christ lässt man sich taufen. Okay, sie haben keine Ahnung gehabt, wie man das macht. Sie haben da Filme gesehen und haben gesagt, okay, wir machen das, haben sich gegenseitig getauft. Ja, und dann irgendwann haben sie erfahren, es gibt Kirchen, die glauben dasselbe. Da sind sie mal in eine Kirche gegangen, saßen so ein paar ältere Leute da, friedlicher Gottesdienst, und die kamen da rein und die Leute dachten, was wollen die jetzt hier drin? Hallo, sind das für Gestalten? Und da haben sie sich kennengelernt und gespürt, hey, die haben Gott erlebt. Und dann hat das Ganze angefangen zu wachsen und so sind viele Gemeinden einfach gewachsen. Nicht durch Evangelisationsmethoden, nicht durch Gemeindebaustrategien oder gescheite Konzepte oder irgendwas, sondern einfach, weil Gott gewirkt hat. Und Herr, schenk das auch bei uns in der Schweiz. Wir sehnen uns danach. Gott ist am Arbeiten. Manchmal mit uns, und da freuen wir uns, wenn wir teilhaben können, manchmal ohne uns. Und das gelingt ihm vielleicht noch besser, als wenn wir mitmischen. Aber Gott ist dran und das ist das Wichtigste. Okay. Und der Punkt von Paulus ist, es geschehe in Liebe. Und alle sind beteiligt. Der andere Fehler, den wir machen, ist, dass wir diese 9 Gaben des Geistes nehmen und sagen, ja, die sind Teil des übernatürlichen Dienstes und das betrifft so 10% meines Lebens, oder? Das ist der übernatürliche Teil. Die anderen 90%, das ist so der natürliche Teil, wo ich arbeiten gehe und schlafe und esse und einkaufe und was ich sonst noch mache, das ist der natürliche Teil. Und hier die 10%, das ist der übernatürliche Teil. Paulus in seiner Theologie hat es keinen Platz für solche Gedanken. Da sind 100% übernatürlich. Alles geschieht mit der Geist, mit der Kraft Gottes, durch seinen Heiligen Geist. Alles von A bis Z, alles, sei es Lehren oder Bodenwischen, sei es Zungenreden oder Administration, alles ist eine Gabe von Gott und geschieht in seiner Kraft und soll zu seiner Ehre geschehen. Hast du gewusst, dass Helfen eine Geistesgabe ist? Hilfeleistungen. Hast du gewusst, dass Administration eine Geistesgabe ist? Einige deutsche Bibeln übersetzen das Wort nicht gleich, aber ich glaube, die Spanische tut es auch, aber die Englischen tun es auf jeden Fall. Ja, sie sind in der gleichen Liste aufgeführt wie Gaben der Prophetie oder des Lehrens. Jeder von uns hat geistliche Gaben. Jeder von uns, in dem Christus wohnt. Und unser aller Aufgabe und Verantwortung ist es, sie zum Wohl der Gemeinde einzubringen. Ich bin nicht besser als ihr. Ich weiß nicht mehr als ihr. Ich weiß vielleicht etwas mehr über die Bibel und versuche euch das mitzuteilen. Und ihr wisst wahrscheinlich mehr über viele andere Dinge, als ich es tue. Martin weiß sicher sehr viel mehr über Technik, als ich es tue. Aber meine Aufgabe ist es, euch zu dienen. Und eure Aufgabe ist es, einander zu dienen. Ja, und vielleicht sagst du jetzt am Ende dieser Predigt, ja, aber Daniel, ich dachte, du lehrst über die Gaben des Geistes. Warum lehrst du uns nicht, wie man prophetisch redet? Du musst uns zeigen, wie man in Zungen spricht. Und du musst uns Hände auflegen und dann kommen diese Dinge, oder? Wenn du vollmächtig da wirkst, dann kommt das. Ich dachte, wir würden Visionen sehen und Wunder und all das. Nun, das ist einfach. Das ist das Einfachste. Mach dir keine Sorgen, das wird geschehen, wenn du mit Gott unterwegs bist. Das wird geschehen. Aber die Gaben des Geistes sind keine Medaillen, die wir stolz auf der Brust tragen, sondern es sind Arbeitswerkzeuge für unseren Dienst. Das bedeutet, was Gott dir zuteilt, was immer der Herr für Aufgaben zuteilt, der gibt dir auch die Werkzeuge dazu. Die Gaben des Geistes, das ist der leichte Teil. Da können wir drum beten. Und der Geist Gottes gibt sie uns als Geschenk. Der schwierige Teil ist das, was ich euch heute zu vermitteln versuche. Das ist der schwierige Teil. Alles, was wir tun, soll vom Geist Gottes durchdrungen sein. Alles, was du kannst, ist eine Gabe Gottes. Alles soll in Liebe geschehen und Jesus ehren. Ohne die Liebe ist jede geistliche Gabe nichts wert. Es ist, dass wir einander höher achten als uns selbst. Es ist auch Vergebungsbereitschaft, dass wir bereit sind, gnädig zu sein den anderen gegenüber. Es ist Gnade, auch wenn dich jemand nicht grüßt. Deshalb hat Paulus ein ganzes Kapitel zwischen die Geistesgaben geschoben, um zu zeigen, hey, es geht um die Liebe. Das ist das Zentrum alles. Ja. Und es braucht jeden von uns dazu. Es braucht dich als Gemeindeglied, ebenso wie mich als Gemeindeleiter. Keiner von uns ist besser als irgendein anderer. Aber jeder von uns, jeder, ist notwendig, damit der Leib Christi funktioniert. Du bist ebenso wichtig wie ich oder jeder andere hier drin. Natürlich könnten wir die neuen Geistesgaben nun theologisch genau untersuchen, definieren und erklären. Aber dazu reicht die Zeit im Gottesdienst nicht. Und das wäre wahrscheinlich eher etwas für den Treffpunkt oder auch für einen Bibelabend, Donnerstagabend. Aber darum geht es letztlich nicht. Das kannst du auch in Büchern nachlesen. Es geht in diesem Text nicht wirklich um die Gaben an sich, sondern dass jeder beschenkt ist und jeder seinen Beitrag leistet und dass alles in Liebe geschieht und Jesus ehrt. Stell dir eine Gemeinde vor, eine Kirche, wo jeder, absolut jeder, sich Christus ähnlich benimmt. Jedes Gebet, egal ob in Zungen oder nicht, ehrt Jesus. Jede Ermutigung, sei es aus göttlicher Erkenntnis oder einfach frei formuliert, ehrt Jesus. Dein Gespräch ehrt Jesus. Jeder Dienst in der Gemeinde, das Bodenwischen, ehrt Jesus. Deine Herzenshaltung anderen gegenüber, ehrt Jesus. Deine Gedanken ehren Jesus. Dein Umgang mit Finanzen, ehrt Jesus. Deine Mithilfe in praktischen Dingen, ehrt Jesus. Die ganze Anwesenheit, ehrt Jesus. Alles, was wir sind und alles, was wir tun, geschieht in Liebe und ehrt Jesus. Darum gibt es die Geistesgaben. Das ist der Grund. Und das ist die Gnade, die Charis, das griechische Wort für Geistesgabe. Das ist die Gabe, das Geschenk des Heiligen Geistes an die Gemeinde. Dass Gott das unter uns wirkt. Und darum geht es. Hilf uns, Herr, dass wir eine solche Gemeinde werden. Jeder von uns radikal erfüllt mit dir, radikal hingegeben mit dem einzigen Ziel, dich allein zu ehren, wenn wir der Gemeinde dienen. Heiliger Geist, komm und fülle uns. Gib uns deine Gaben, damit wir sie als Werkzeuge in deinem Dienst benutzen können, zum Bau deiner Gemeinde und zu deiner Ehre. Und schenk uns mehr davon. Herr, Diese Gaben sind oft so Dinge, wo wir nicht nur glauben müssen, sondern auch erleben können, wie du wirkst. Und einige von uns brauchen heute oder in den kommenden Tagen eine ganz besondere Berührung von dir, um zu glauben, dass es dich gibt und dass du gut bist. Und ich setze das frei über dir und ich sage in Jesu Namen, es soll geschehen. Bitte, Jesus, gib diesen Menschen eine Berührung von dir in den kommenden Tagen, dass sie anerkennen, du bist Gott und dass sie dir ebenfalls alle Ehre geben. Ich preise dich und danke dir. Halleluja. Amen. Amen.